Heute hält uns Herr Pfarrer Branner von der Brüdergemeinde in Korntal die Bibelstunde. Er ist der Nachfolger von Herrn Pfarrer Holland. Herr Pfarrer Branner war während seines Studiums im Bengelhaus, das uns ja sehr vertraut ist. Wir begrüßen ebenso Herrn Messner in unserer Mitte und die beiden Gattinnen. Herr Messner ist Vorsteher der Brüdergemeinde in Korntal. Beide haben im März dieses Jahres dort miteinander ihren Dienst angetreten. Wir fühlen uns sehr verbunden mit Korntal durch unsere Schwestern, die dort im Kinderheim seit vielen Jahren arbeiten. Und nun singen wir miteinander Nummer 47 in den neuen Liedern und hören danach noch einmal den Chor.
Thank you. Wir wollen jetzt miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, deine Gnade, von der wir gehört haben, die preisen wir. Wir werden täglich beschenkt von dir mit so vielen Gütern, mit so vielen Dingen, mit Nahrung und Kleidung, aber auch mit geistlichen Dingen, vor allem mit deinem Wort, vor allem mit deinem Geist. Und darum bitten wir dich heute Nachmittag, dass dein Geist durch dein Wort wirkt. Wir bitten dich, öffne unsere Herzen, dass du uns etwas schenken kannst, das uns weiterbringt auf dem Weg zu dir. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du ein schenkender Gott bist, ein Gott, der die Fülle bereit hat. Und aus dieser Fülle dürfen wir schöpfen, Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk, auch jetzt. Dafür danken wir dir. Amen. Ganz am Anfang hat der Chor ein Lied gesungen mit einem hebräischen Wort. Er hat uns begrüßt mit Shalom. Gottes Friede sei mit dir, Gottes Friede sei mit uns. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem, was ich Ihnen heute Nachmittag weitergeben möchte. Wir werden gewissermaßen etwas versetzt nach Israel, in das Land, wo man sich so begrüßt, wo man Shalom zueinander sagt. Wir werden versetzt nach Jerusalem und wollen von Jerusalem hören, aber nicht nur einfach vom irdischen Jerusalem, von der Stadt Jerusalem, sondern wir wollen sehen, was das heute für uns bedeutet, die Rede von Jerusalem und vor allem die Rede von den Toren Jerusalems. Ich möchte eingehen auf einen Abschnitt aus dem Nehemia-Buch, Kapitel 3. Ich lese nicht das ganze Kapitel 3, sondern nur die Verse 1 bis 6. Es ist im Grunde eine lange Aufzählung von Namen derer, die Jerusalem wieder aufgebaut haben unter Nehemia und die vor allem die Tore wieder aufgebaut haben und die verschiedenen Abschnitte der Stadtmauer. Es war eine große Freude für Israel, wieder das Zentrum zu haben, Jerusalem zu haben. Und Jerusalem war immer mehr als nur Stadt. Jerusalem war die Stadt Gottes, der Wohnort Gottes. Jerusalem war auch der Ort der Gemeinde Gottes. So steht Jerusalem auch für die Gemeinde. Ich lese jetzt also diesen Abschnitt Nehemia 3, Vers 1 bis 6. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananael. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und danach baute Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihnen baute Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Neben ihm baute Meschulam, der Sohn Merachias, des Sohnes Mechesabels. Neben ihm baute Zadok, der Sohn Baanas. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Nur einmal bis daher, wenn ich weiterlesen würde, ich wäre sicher, ich würde mich noch einige Male versprechen bei diesen vielen komplizierten Namen, die vorkommen. Aber um diese Namen geht es nicht, sondern um die Tore. Und nun wird weiter beschrieben, wie das alte Tor gebaut wird, das Taltor, das Misttor, das Quelltor, das Rosttor, das Osttor und das Wachtor. Insgesamt werden 10 Tore aufgebaut. Es soll die Rede sein von diesen Toren Jerusalems, von Jerusalem selber und von der Freude an Jerusalem und dann für uns im übertragenen Sinne von der Freude an der Gemeinde, die Gemeinde als Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Wenn Pilger damals nach Jerusalem pilgerten, dann wurden sie erfüllt von Freude, wenn sie vom Ölberg aus hinabblickten auf Jerusalem. Dieser Anblick erfüllte sie mit Freude, und in vielen Psalmen und Liedern haben sie dieser Freude Ausdruck verliehen. So zum Beispiel in dem Wallfahrtspsalm 122. Ich freute mich über die, die mit mir sagten, lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn. Wie es geboten ist, dem Volke Israel zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Glück, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. So in etwa redet man über Jerusalem, wenn man diese Stadt zu sehen bekommt. Noch heute ist für die frommen Juden und nicht nur für die Jerusalem ein Anblick der Freude und des Glücks. Zum Beispiel spricht man in der Liturgie zum Passafest am Ende immer folgende Sätze. Beendet ist die Ordnung von Pesach nach seiner Vorschrift, nach allem seinem Recht und seiner Satzung. Wie es uns vergönnt war, es zu verrichten, so möge es uns auch in Zukunft vergönnt sein, es zu feiern. Reiner, der in den Himmelshöhen thront, richte auf das Volk, das nicht gezählt wird. Bringe nahe und führe die Zweige deiner Pflanzung erlöst nach Zion in Freude. Das kommende Jahr in Jerusalem. So freut sich der Jude bei jedem Pessachfest, bei jedem Passafest darauf, wieder nach Jerusalem zu kommen. Er hat diese Hoffnung, in diese Stadt der Freude und der Gemeinde Gottes zu kommen. Und auch im säkularen Bereich spielt Jerusalem immer wieder eine zentrale Rolle. Sie kennen vielleicht dieses Lied Jerusalem, Shel Zahav. Wie klarer Wein die Luft der Berge und zarter Kiefernduft, der von der Dämmerung Wind getragen, wie Glockenschlag uns ruft. Im Schlaf befangen Baum und Steine und wie vom Traum umweht, in Einsamkeit in heiliger Stätte die alte Mauer steht. Jerusalem, du Stadt von Gold, von Kupfer und lichtem Schein, ich will für deine Lieder die Harfe sein. Und so geht es dann weiter, in überschwänglichen Worten wird diese Stadt Jerusalem gepriesen. Die gleiche Freude nun, die hier gegenüber Jerusalem zum Ausdruck gebracht wird, kennen Christen in Bezug auf die christliche Gemeinde. In Bezug auf die Brüder und Schwestern, die man sieht, von denen man profitiert, mit denen man zusammen sein kann, mit denen man die Gegenwart Gottes erlebt. Paulus gibt seiner Freude Ausdruck über die Gemeinschaft mit den Gläubigen, wenn er sagt, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Oder er sagt an einer anderen Stelle, also meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne. Es ist die Situation des Gefängnisses. Er kann nicht in der Gemeinde sein und er sehnt sich nach der Gemeinschaft. Er sehnt sich nach der Gemeinde. Im Neuen Testament nimmt also die Gemeinde die Rolle Jerusalems ein. Die Gemeinde ist die Sehnsucht, bringt die Sehnsucht des Menschen, des Gläubigen zum Ausdruck. Und Jesus sagt es in ganz ähnlicher Weise. Er bittet für die Einheit der Gemeinde, weil er selbst dadurch durch diese Gemeinde dargestellt wird. Ich bitte, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und seine ganze Sehnsucht ist in den Worten zu spüren, wenn er betet, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Diese Freude kommt immer wieder zum Ausdruck. Man hört sie auch heraus bei der lebhaften Schilderung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und wie tief ist diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft und nach der Gemeinde deutlich in vielen biblischen Bildern. Da wird die Gemeinschaft zwischen Christus und der Gemeinde verglichen mit der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Da ist die Rede von einem kostbaren Kunstwerk des Tempels. Die Gemeinde wird mit einem Tempel verglichen, in dem Gott gegenwärtig ist. Da ist die Rede von einer großen Herde, die durch einen Hirten geführt wird. Da ist die Rede von Priestern, die gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Und so wird das Gemeindeleben als einziger Gottesdienst dargestellt. Oder da ist die Rede vom Leib Christi, die Gemeinde als Leib mit vielen Gliedern. Wie unverständlich ist es dann, wenn Menschen immer wieder zum Ausdruck bringen, ich kann auch ohne Gemeinde Christ sein. Ich kann auch für mich alleine Christ sein. Wie merkwürdig klingt es da, wenn diese Position vertreten wird, als gäbe es Freude, als gäbe es Christsein ohne Gemeinde. Wir wollen nun das Jerusalem, das Nehemia aufbaut, als Bild betrachten für die Gemeinde. Wir wollen diese einzelnen Tore Jerusalems einmal durchgehen, gewissermaßen einen Rundgang machen um die Stadtmauer herum und dann immer in die einzelnen Tore eintreten. Dabei müssen wir wissen, dass biblisch gesprochen die Tore immer ein Bild für das Ganze sind. Das einzelne Tor steht dann für das Ganze. Stehe ich im Tor, stehe ich in Jerusalem. So wie es zum Beispiel heißt in diesem Psalm 122, Vers 2, den wir gehört haben. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Oder wie es heißt im Psalm 100, Vers 4, gehet ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, danket ihm, lobet seinen Namen. Wenn wir im Norden der Stadt beginnen, kommen wir zuerst zum Schaftor. Da wollen wir jetzt eintreten und ein wenig verweilen. Durch dieses Tor wurden die Schafe zur Schlachtung in den Tempel geführt. An hohen Festtagen waren es mehr als 500.000 Schafe, die dort im Tempel geschlachtet wurden. Jesus Christus wird bezeichnet als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. In Jesaja 53, Vers 7 heißt es, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Stehen wir also in diesem Schaftor, werden wir erinnert an das Lamm Gottes, an Jesus Christus. Er hat eine zentrale Bedeutung für unser Christsein und für die Gemeinde. Und wenn wir uns das einmal vergegenwärtigen, was das bedeutet, was das Lamm Gottes für uns bedeutet, dann müssten wir eigentlich sehr tief davon berührt werden. Der Opfernde, der in den Tempel ging, brachte oft sein Lamm selbst mit, vielleicht das Lamm, das er selber aufgezogen hatte. Und dann musste er seine Hand auf den Kopf des Lammes legen. Und das Lamm wurde vor seinen Augen getötet. Es wurde abgeschlachtet, geschächtet und langsam hauchte es sein Leben aus. Und immer wieder musste dann der Gedanke bei ihm aufkommen, dieses Lamm stirbt jetzt für mich. Es lässt sein Leben für meine Schuld. Jesus Christus als das Lamm Gottes ist der Mittelpunkt der Gemeinde. Von seiner Vergebung, die er erwirkt hat für uns, leben wir. Und er bleibt als das Lamm Gottes Mittelpunkt der Gemeinde. Davon erfahren wir zum Beispiel in Offenbarung 21, Vers 23. Dort wird die himmlische Stadt Jerusalem beschrieben. Die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Einen anderen Zugang als durch dieses Schaftor gibt es nicht zur Gemeinde. Wer Jesus nicht braucht, der findet keinen Zugang zur Gemeinde und auch keinen Zugang zu Gott. Wer sich nicht als total verlorener Mensch erkennt, der findet niemals in die Gemeinde hinein und damit auch nicht zu Gott. Er braucht ja Jesus gar nicht. Wer sein altes Leben weiter behaupten will, für den ist Jesus, der Gekreuzigte, eine Dummheit, wie es Paulus sagt. Und auch unsere ganze Gemeindearbeit muss sich daran messen lassen, ob wir durch dieses Tor hindurchgegangen sind, durch das Schaftor, ob wir an Jesus, dem Gekreuzigten, vorbeigegangen sind. Die Gemeinde ist kein Unterhaltungsbetrieb, der von der Jugenddisco bis zur Seniorengymnastik alles zu bieten hat, alles, was man so möchte. Die Gemeinde ist keine politische Initiativgruppe, die der Welt immer wieder neue Programme und Initiativen aufdrängt. Die Gemeinde ist kein Verein für Gemütlichkeit nach dem Motto, seid eben nett zueinander. Vielmehr, die Gemeinde verkündigt Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das ist der Mittelpunkt. Und wenn wir Gemeindearbeit treiben, wenn wir Gruppen und Kreise in der Gemeinde leiten, müssen wir immer wieder durch dieses Schaftor hindurchgehen. Müssen wir uns immer wieder fragen, ob Jesus der Gekreuzigte der Mittelpunkt ist bei all unserem Tun. Wir gehen weiter in unserer Rundwanderung und kommen als nächstes in das Fischtor hinein. Wahrscheinlich hat man durch dieses Tor zum Markt die Fische getragen und transportiert. Die Händler schritten hindurch und brachten in Karren und Körben die Fische, die gefangen worden sind am See Genezareth. Das Fischtor erinnert uns an den Auftrag der Gemeinde. Ich denke zum Beispiel an den Auftrag, der an Petrus weitergegeben wurde von Jesus. Ich will dich zum Menschenfischer machen. So wie du Fische gefangen hast am See Genezareth, sollst du jetzt einmal Menschen fangen. Oder ich denke an das Gleichnis, das Jesus uns weitergibt, wo er das Reich Gottes mit einem Netz vergleicht. Es werden gewissermaßen viele Fische, viele Menschen in dieses Reich Gottes, in dieses Netz eingefangen. Das Fischtor steht für den zentralen Auftrag der Gemeinde Jesu. Dieser zentrale Auftrag ist ein missionarischer Auftrag. Wir denken an den Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt, verkündigt diese Botschaft, holt Menschen ein, sammelt sie in der Gemeinde, sammelt sie zum Reich Gottes. Das Fischtor liegt interessanterweise neben dem Schaftor. Nur weil wir einen Erlöser brauchen und haben, ist Mission das Gebot der Stunde. Wenn dieser Erlöser nicht mehr da ist, wenn es verschiedene Wege zum Heil gibt, wenn alle Weltreligionen einen Weg darstellen zum Heil, dann brauchen wir auch keine Mission mehr. Nur wenn wir dieses Schaftor haben und hindurchgegangen sind, wenn wir von Jesus als dem Gekreuzigten reden, dann brauchen wir auch das Fischtor, dann brauchen wir auch ganz selbstverständlich die Mission. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der einzige Weg, der zu Gott führt. Und nun stellt sich natürlich an dieser Stelle, wagen wir es, die schützenden Mauern Jerusalems immer wieder zu verlassen? Ich denke, dieses Fischtor ist ein Tor, das vor allem nach draußen führt. Würden wir es heute konstruieren, dann müsste man es vielleicht mit Toren konstruieren, die nur nach draußen zu öffnen sind. Es ist das Tor der Gemeinde in die Welt. Wagen wir es, hinauszugehen aus den schützenden Mauern Jerusalems. Es gibt doch immer wieder Kreise, bei denen ist es so gemütlich, in einem Hauskreis, in einem Gemeindekreis etwa, dass man eigentlich gar nicht möchte, dass da noch ein Neuer dazukommt. Der stört die eigenen Kreise, der bringt Unruhe hinein. Der versteht die Insidersprache nicht mehr. Und die langen Gebetspredigten am Schluss von einer Bibelauslegung versteht er auch nicht. Und so schließen wir uns oft ab. Es stellt sich die Frage, haben wir überhaupt noch persönliche Kontakte zu Nichtchristen? Oder ist da schon alles abgeschnitten? Bewegen wir uns nur noch unter den Frommen? Auch dann wird es schwierig sein, nach draußen zu gehen und den Missionsauftrag wahrzunehmen. Man hat ja immer wieder festgestellt, dass wenn einer zum Glauben kommt, dass er dann noch viele Kontakte zu Nichtchristen hat und dass es dann immer mehr reduziert wird. Man stellt auf der anderen Seite aber auch fest, dass etwa 95 aller derer, die zum lebendigen Glauben an Jesus finden, durch persönliche Kontakte gewonnen worden sind. Mich hat sehr beeindruckt die Geschichte der Missionarin Schirinai Dossowa in Moskau auf dem Arbat, auf der Hauptgeschäftsstraße dort. Sie hat bei der Licht im Osten Jahreskonferenz in diesem Frühjahr in Korntal berichtet. Diese Frau ist zum Glauben gekommen durch ein sehr einfaches Zeugnis eines Gläubigen. Sie hat nicht viel verstanden. Sie hat nur das eine verstanden, ich brauche Jesus als Erlöser. Jesus ist gestorben und vom Tode auferstanden. Für uns. Mit dieser Botschaft ging sie bereits am nächsten Tag missionieren. Die Leute haben sie gefragt, erzähl uns doch mehr davon. Aber sie konnte nichts sagen. Und sie hat schon am nächsten Tag diese einfache Botschaft weitergegeben. Und es kamen seltsamerweise Menschen zum Glauben. Durch diesen einen Kernsatz, durch diese eine Botschaft, die sie verstanden hat. So wird immer wieder deutlich, wie wichtig es ist, dieser persönliche Kontakt, dieses frische missionarische Zeugnis, dieser Kontakt auch zu den Nichtchristen nach draußen hin. Wir sprechen ja schon lange in der Frage des Gemeindeaufbaus von der sogenannten G-Struktur. Das heißt, wir können nicht einfach mehr die Leute einladen und sagt, wir haben hier eine interessante Veranstaltung für Sie, kommen Sie doch einmal vorbei. Sondern es ist heute gefragt, wirklich das wahrzumachen, was Jesus uns ja schon aufgetragen hat. Geht hinaus, geht dorthin, wo die Leute sind. Geht hinaus durch dieses Fischtor. Wenn wir nun weitergehen, das Fischtor hinter uns lassen, betreten wir das alte Tor. Da war offensichtlich in der Stadtmauer Jerusalems ein kleiner Abschnitt der alten Stadtmauer stehen geblieben. Und darin befand sich dieses alte Tor. Man könnte nun dieses alte Tor doppelt interpretieren. Man könnte zunächst einmal sagen, wenn wir in der Gemeinde sind, dann müssen wir auch anknüpfen an alte Traditionen. Wir können nicht einfach alles immer wieder erneuern. Wir leben auch von dem Glauben der Väter, von einer bestimmten Geschichte. Und das wissen wir ja zum Beispiel in Korntal ganz besonders, dass da viel lebt, auch an geistlichem Leben von der Geschichte, von der Anfangsgeschichte Korntals. Man könnte also dieses alte Tor so sehen, dass da einer, der hineinkommt in die Gemeinde, sagt, ich möchte jetzt nicht meinen Glauben einfach so leben, wie ich mir das vorstelle, sondern ich möchte auch bereit sein, mich anzupassen an Gegebenheiten. Ich laufe nicht gleich davon, wenn mir das eine oder das andere nicht so recht passt, wenn mir das eine oder andere etwas altmodisch erscheint, sondern ich versuche, mich anzupassen. Man könnte auch davon sprechen, dass es wichtig ist, einfach auch die Alten, in Anführungsstriche, die alten Traditionen der Bibel ernst zu nehmen. Das ist wichtig. Der Glaube besteht nicht darin, dass ständig etwas Neues kreiert wird, sondern er ist im Grunde immer wieder das Reden vom Alten. Das Alte wird wieder neu und anders in die heutige Zeit hineingesagt. Man könnte das alte Tor aber auch noch von einer anderen Seite beleuchten. Vielleicht war das alte Tor die enge Pforte, an die Jesus dachte. Oder das Nadelöhr, durch das das Kamel nicht hindurchkommt, wenn es später in der Zeit Jesu vielleicht noch in ähnlicher Weise gestanden hat. Vielleicht ist es also die enge Pforte zur Gemeinde, der schmale Weg, der in diese Gemeinde hineinführt. Dass ich da vor diesem alten Tor bestimmte Dinge lassen muss, dass ich da nicht mit meinem ganzen Gepäck hineingehen kann, mit meinem ganzen alten Leben in die Gemeinde. Vielleicht wird das auch hier zum Ausdruck gebracht. So wie Paulus es sagt in Epheser 4, Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Zieht an den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Oft wird auch davon gesprochen, dass dieses Eingehen in ein neues Leben zu vergleichen ist mit dem Ablegen von alten, schmutzigen Kleidern. So müssen wir also in die Gemeinde hinein durch dieses enge Tor, dem wir manches zurücklassen, nicht aus Zwang zurücklassen, sondern aus Freude zurücklassen über das Neue, aus Freude über das, was die Gemeinde alles geben kann und gibt und was vor allem Jesus mir gegeben hat. Es wird einmal erzählt von einem Dorfjungen und von einem Stadtjungen, die beide unterwegs waren im Dorf bei Regenwetter zum Kindergottesdienst. Und nun in so einfachen Dörfern, da ist es manchmal noch so, dass es da auf der Straße auch viele Schlaglöcher gibt, wo sich das Regenwasser sammeln kann. Nun kommen sie an beim Kindergottesdienst. Der Dorfjunge sieht noch ganz gut aus, er ist nicht sehr dreckig geworden durch die Pfützen am Wege. Der Stadtjunge, er ist von oben bis unten nass und dreckig. Das lag ganz einfach daran, dass der Dorfjunge immer auf die sauberen Stellen geschaut hat. Er kannte den Weg und er hat geschaut, wo muss ich hintreten, auf die sauberen Stellen. Deshalb kam er so davon, während der Stadtjunge, der so eine Situation nicht gewöhnt war, immer auf die Pfützen schaute. Nur ja nicht hineinfallen in die Pfützen. Und prompt fiel er immer wieder hinein, trat er immer wieder hinein in die Pfützen. So wird hier auch deutlich bei diesem alten Tor, dass es beim Leben mit Jesus nicht darum geht, dass wir am Alten immer wieder festhalten, dass wir an dem festhalten, wie wir sind und wie wir waren, auch nicht festhalten an unseren Fehlern und Sünden und wie gebannt darauf schauen, sondern dass wir getrost hindurchgehen und auf das Neue schauen, auf das neue Leben, auf die neuen Kleider des Heils, auf den neuen Menschen, den Gott uns schenkt. Soweit zum alten Tor. Wir gehen weiter in unserer Wanderung und kommen hinein in das Taltor. Es liegt im Westen der Stadt und führt hinab in das Hinnomtal. Wir müssen manchmal in unserem Glaubensleben auch durch Täler hindurch. Es geht nicht nur immer über Höhenwege. Und es stimmt einfach nicht, dass man sagen könnte, wenn du Jesus hast, dann gelingt alles, dann geht es dir immer gut, dann bist du immer glücklich, dann hast du keine Probleme. In der Bibel ist viel von diesen Tälern die Rede. Da hören wir in Psalm 23 von den finsteren Tälern, die wir durchschreiten müssen. Da ist die Rede in Psalm 84 vom Tränental, durch das wir wandern müssen. Da ist die Rede vom Tal Achor, dem Tal der Trübsal, vom Kidrontal, dem Schwarzbachtal, wie es übersetzt heißt, oder vom Tal Josaphat, dem Tal, wo der Herr Gericht hält. Es gibt solche Täler in unserem Leben, durch die wir hindurch müssen. Ich denke an die Höhenlage der Jünger auf dem Berg Tabor. Da waren sie geistlich wirklich ganz oben. Sie haben beinahe schon abgehoben, als sie das sahen, die Herrlichkeit Gottes, die Verklärung Jesu. als sie einen Einblick tun durften in diese andere, wunderbare, unvergleichliche Welt Gottes. Und sie haben gesagt, Herr, lass uns da doch bleiben. So soll es weitergehen im Glauben. Wir wollen Hütten bauen, wir wollen uns hier niederlassen. Aber dann ging es wieder hinunter. Sie mussten wieder hinabsteigen vom Berg der Verklärung ins Tal hinab. Und es heißt dann, sie sahen niemand als Jesus allein. Das gilt dann allerdings, dass wenn wir durchs dunkle Tal gehen, dass dann Jesus dabei ist und dass wir ihn sehen dürfen. Wir kennen ja alle dieses Wort Krise. Dieses Wort Krise steht oft für diese Täler, durch die wir gehen. Manchmal kommen wir auch in Glaubenskrisen hinein und denken dann manchmal, jetzt geht es weg von Gott, weg vom Glauben. Wenn wir aber einmal die ursprüngliche Bedeutung von Krise betrachten, dann sieht das anders aus. Krise kommt von dem griechischen Wort krinein und das heißt unterscheiden. Im Tal, durch das ich gehe, in der Krise, durch die ich gehe, da unterscheidet sich also etwas. Da zeigt sich, was echt ist und was unecht ist. Da zeigt sich, was bleibt in meinem Leben und was keinen Bestand hat. Vom Taltor geht es weiter in das Misttor. Auch das Misttor ist notwendig in der Stadt Jerusalem. Das war sozusagen das Tor der städtischen Müllabfuhr. Da wurde der ganze Mist aus der Stadt hinausgekarrt in das Hinnomtal zum Schuttplatz. Das Hinnomtal war der Schuttplatz Jerusalems. Es war zu bestimmten Zeiten der Stadt auch eine Opferstätte für Moloch und eine Verbrennungsstätte für Verbrecher. Und Jesus vergleicht einmal dieses Hinnomtal mit der Hölle. Er sagt, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht, da ist Hölle. Und da dachte er an dieses Hinnomtal, an dieses Schutttal von Jerusalem. Dieses Tal ist ein Bild für die Hölle und der jüdische Talmud berichtet davon, dass in diesem Tal der Eingang zur Hölle sei. Dieses Tor, denke ich, müssen wir täglich durchschreiten, dieses Misttor, wo wir allen unseren Mist hinauskarren und in die Hölle werfen, wo er verbrannt wird, dahin, wo er hingehört, da muss er auch hingebracht werden und da bringt ihn Jesus für uns hin. Dieses Tor müssen wir täglich durchschreiten. Aller Unrat, alle Sünde muss hinaus aus der Stadt Jerusalem, aus der Gemeinde, aus dem geistlichen Leben. Jedoch, interessanterweise, um durch dieses Misttor zu kommen, muss ich hinabsteigen. Es ist an einem unteren Punkt in der Stadt Jerusalem. Jerusalem liegt ja am Berge und um da durchzukommen, muss ich hinabsteigen. Ich muss hinabsteigen, innerlich hinabsteigen, wenn ich mir eingestehe, dass ich gesündigt habe, dass ich falsch gehandelt habe. Ich muss mich manchmal demütigen vor anderen und sagen, bitte vergib mir, das war nicht in Ordnung. Um meine Sünde loszuwerden, muss ich hinabsteigen. Ich kann nicht mehr sagen, so wie ich bin, ist es recht und gut. Und das gibt es ja oft, dieses Problem, dass wir eben nicht durchs Misttor gehen, dass sich der Müll eben anhäuft. Manfred Siebald hat es in einem Lied ganz drastisch beschrieben, dem Lied von der Tante Eva, die zu Besuch kommt. Da geht einer her und nimmt den Müll seines Lebens und kehrt ihn immer unter den Teppich. Alles, was er nicht brauchen kann, alles, was im Weg ist, wird unter den Teppich gekehrt, wie wir ja auch salopp sagen. Und der Teppich, er steigt von Tag zu Tag, der Müllberg wächst und am Schluss kann er sich nur noch so zwischen Decke und Teppich bewegen und bekommt keine Luft mehr. So ist das in unserem Leben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass der Müll wegkommt. Nun geht es aber weiter, wir wollen hier nicht stehen bleiben beim Misttor. wenn auch dieses Misstor sehr wichtig ist für unser geistliches Leben. Es geht weiter zum Quelltor oder zum Wassertor. Das Quelltor war das Tor, durch das man vom Teich Siloah Wasser holen konnte. Wir hören die Klage Gottes in Jeremia 2, Vers 13. Mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser haben. Das ist die Not des Menschen, dass er meint, er bräuchte dieses Quelltor nicht. Er könnte gewissermaßen aus der eigenen Wasserreserve seines Lebens leben. Und Jesus tritt einmal auf beim Laubhüttenfest in Jerusalem. Dort gab es den Ritus des Wasserschöpfens. Der Priester ging hoch von der Siloah-Quelle in den Tempelbereich und in feierlicher Form schöpfte er Wasser und sprach ein Gebet, wo er um die Fruchtbarkeit des Landes gebeten hat. Und in dieser Situation spricht Jesus vom Wasser des Lebens, das er geben will. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Zur Samariterin kann er sagen, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Bei Jesus ist Wasser des Lebens zu finden. Jeden Morgen kann ich schöpfen, kann ich durch dieses Quelltor gehen, zu Jesus führt dann mein Weg und ich schöpfe Wasser des Lebens. Ich lasse wie die Samariterin meinen Krug einfach stehen, indem ich vorher mein Leben eingefangen habe und gehe zu Jesus. Selbst im himmlischen Jerusalem spielt diese Quelle des lebendigen Wassers noch eine Rolle. Dort ist die Rede von einem Strom, der vom Tempel ausgeht, von einem lebensbringenden Strom. Wir gehen schnell weiter und kommen ins Rosttor. Ich stelle mir vor, dass das Rosttor ein breites Tor gewesen sein muss. Da konnte man mit Rossen und Wagen hindurchgehen. Rosse und Wagen sind in der Bibel immer ein Bild für die eigene Stärke des Menschen. Ich lese dazu einen Abschnitt aus dem Hiob-Buch. Hiob Kapitel 39, Vers 19, folgende. Kannst du dem Ross Kräfte geben oder seinen Hals zieren mit einer Mähne? Kannst du es springen lassen wie die Heuschrecken? Schrecklich ist sein prächtiges Schnauben, es stampft auf den Boden und freut sich. Mit Kraft zieht es aus, den Geharnischten entgegen. Es spottet der Furcht und erschrickt nicht und flieht nicht vor dem Schwert. Und so geht die Beschreibung des Rosses weiter. Wenn wir durch dieses Rosstor hineingehen, wird uns deutlich, dass wir uns nicht verlassen dürfen auf eigene Stärke. Jene, heißt es in Psalm 20, verlassen sich auf Rosse und Wagen. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Dieses Rosstor ist eine ständige Gefährdung für unser geistliches Leben und für die Gemeinde. Dass wir meinen, durch eigene Kraftanstrengung, durch eigene Aktivität und Bemühung könnten wir gewissermaßen geistliches Leben produzieren. Und vielleicht haben Sie selber schon einmal die Erfahrung gemacht, wenn Sie einige Tage lang morgens nicht zur Stille kamen vor Gott, da ist schon noch so etwas wie geistliches Leben vorhanden, aber es ist ein geistliches Leben aus eigener Kraftbemühung. Interessant, die Priester bauen dort am Rosttor. Die Priester, die Vorsteher der Gemeinde, haben die Aufgabe aufzupassen, dass diese Gefährdung nicht über die Gemeinde kommt. Die Gefährdung aus der eigenen Kraft, aus der Kraft des gesetzlichen Lebens heraus, sein Christsein, sein Glaubensleben zu führen. Wir gehen weiter und kommen in das Osttor. Das ist das Tor, das auf den Ölberg hingerichtet ist. Wahrscheinlich zog Jesus durch dieses Tor in Jerusalem ein, und er soll auch durch dieses Tor wiederkommen. Die Mohammedaner haben deshalb vor dieses Tor einen Friedhof angelegt und es zugemauert. Sie denken, wenn der Messias kommt, dann kann er diesen Weg nicht nehmen. Denn der Messias verunreinigt sich nicht, indem er über einen Friedhof geht. Das Osttor ist das Tor der Hoffnung. Friedhöfe wurden daher gerne so angelegt, dass man sie gen Osten richtete, dass man die Toten so begrub, dass sie nach Osten ausgerichtet wurden. Das Osttor erinnert uns an unsere Hoffnung, an die Erwartung auf den Herrn, an die Wiederkunft. Und wer so eine Hoffnung hat, der heiligt sich, der reinigt sein Leben. Er lebt auf diese Hoffnung hin. Er weiß etwas von einer großen Zukunft, für die er jetzt schon zubereitet werden soll. Und deshalb ist ihm nicht mehr gleichgültig, mit was er seine Zeit verbringt, wie er vielleicht sogar seine Zeit totschlägt, sondern er wird sich vorbereiten auf die große Hoffnung des Herrn. Er wird so leben, als könnte der Herr jede Stunde kommen. Und zum Schluss geht unsere Wanderung noch zum Wachttor. Angriffe auf Jerusalem erfolgten meistens von Osten her, also auch vom Ölberg her. Dort haben die Römer ihre Belagerungsmaschinerien aufgebaut, ihre Zelte, und von dort aus haben sie Jerusalem belagert. Deshalb ist es wichtig, besonders wachsam zu sein für die Stadt Jerusalem und für die Gemeinde. Wir brauchen ein Glaubensleben in Wachsamkeit. Interessant, dieses Tor liegt ja ganz in der Nähe des Osttores. Wachsamkeit und Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu Christi gehören also zueinander. Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf, du Stadt Jerusalem. Mitternacht heißt diese Stunde. Sie rufen uns mit hellem Munde: Wo seid ihr, klugen Jungfrauen? Wohlauf, der Bräutigam kömmt, steht auf, die Lampen nehmt, Halleluja, macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehen. Wachsamkeit ist notwendig in Bezug auf diese Hoffnung, die wir haben. Wachsamkeit ist notwendig in Bezug auf die menschliche Verführung, die gerade in unserer heutigen Zeit ganz sublim auf uns zukommt. Man kann nicht mehr so voneinander unterscheiden. Was ist Wahrheit, was ist Irrtum? So habe ich vor kurzem zum Beispiel folgenden Satz gehört, den ich Ihnen einfach einmal sagen möchte, zum Nachdenken darüber. Da wurde gesagt: Jesus Christus ist Ausdruck der Liebe Gottes. Sein Kreuz ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Aber sein Kreuz ist nicht Rechtsgrundlage der Erlösung. Das klingt doch so schön. Jesus Christus ist Ausdruck der Liebe Gottes und sein Sterben ist tiefster Ausdruck der Liebe Gottes. Aber sein Sterben ist nicht Rechtsgrundlage. Aber damit wird das Christentum parallel gesehen mit allen Religionen. Wir haben zwar den tiefsten Ausdruck der Liebe Gottes, aber auch die anderen haben einen Weg zu Gott, wenn Jesus und sein Sterben am Kreuz nicht mehr Rechtsgrundlage ist für die Gerechtigkeit, die für Gott gilt. Und so gibt es viele Dinge einfach in unserer Zeit von vielseitiger Weise her, wo wir wachsam sein müssen und unterscheiden müssen, wo wir die Bibel tatsächlich als unsere Autorität und Richtschnur ernst nehmen müssen. Immer wieder wird auch viel diskutiert über die sogenannte Frauenfrage. Das ist auch so ein Reizwort, wo man heute einfach jeglichen Maßstab verloren hat. Es ließen sich noch viele andere Beispiele nennen, wo sich im Laufe der Zeit manches verschoben hat. Noch ein letztes Beispiel. 1960 ging man davon aus, dass die Ehe die Einrichtung ist, in der zwei Menschen miteinander zusammenleben. Über 90% der Bundesdeutschen sprachen sich dafür aus, dass die Ehe Zukunft hat und die einzige notwendige und gültige und rechte Form ist, wie Mann und Frau zusammenleben. Bereits 1985 bei einer ähnlichen Umfrage sah das Ergebnis schon ganz anders aus. Nur noch 40% der Bundesdeutschen waren der Überzeugung, dass die Ehe eine Form ist des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau, die noch Zukunft hat oder die gültig ist. Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallet, sagt Jesus in Matthäus 26. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Matthäus 24. 1. Korinther 16. Wachet, steht im Glauben, seid stark. Wir sind jetzt am Ende angekommen bei unserem Rundgang durch die Tore der Stadt Jerusalem. Und ich wünsche mir, dass uns manches wieder neu deutlich geworden ist. Einmal dieser Grundgedanke, wie herrlich das Gemeindeleben ist. Wie wunderbar es ist, mit Christen zusammen zu sein. Wie wunderbar es ist, in den Toren Jerusalems zu stehen. Und dann aber auch das andere mit den verschiedenen Toren, dass wir da nicht das eine gegen das andere ausspielen dürfen. Dass wir da nicht einfach sagen können, das eine oder andere Tor brauchen wir nicht. Das können wir getrost zumauern, so wie das in Jerusalem mit dem Osttor geschehen ist. Alle sind sie wichtig, die Tore der Stadt Jerusalems. Und wir brauchen diese Gedanken und diese Grundlagen für unser Glaubensleben. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Amen.